Elia Blum hier, Shoutout an den Catch Club Podcast.
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Sports Entertainment. Der SummerSlam hat angestanden, zwei Nächte, warum auch immer, haben wir uns reingefahren. Das bin einmal ich, der Marcel, und mein wunderbarer Freund, der Dieter.
Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber.
Wie geht es dir?
Gut, gut, gut. Letzten Urlaubstage stehen, sind am Start, aber schön, ich hab Bock. Jetzt reden wir mal über die größte Sommer des Partys. Größte Party des Sommers, so.
Ich war gerade auch so, warte mal, ist das jetzt, habe ich das jetzt gerade beim Kopf verdreht, weil ich so im Arsch bin vom Sport, oder? Nee, aber ich würde sagen, wir gehen gar nicht weiter auf diesen kleinen Versprecher ein, sondern wir legen direkt los mit dem Opener von Night One. Jey Uso und Roman Reigns gegen Bron Bron. Dieter, wie fandst du diesen Opener?
Jo, ich fand den tatsächlich, also es wurde zum Glück nicht 10 Minuten rumgejietet, aber doch fast. Also ich fand den Opener insofern gut, die haben direkt mit Vollgas gestartet, sind direkt raus. Und so, dass du direkt, dass die Heels direkt Uso und Reigns isoliert haben vom Uso. Und ja, dass das Match nicht unter 20 Minuten geht, vor allem bei Reigns, ist klar. Das ging
eigentlich. Ist aber auch tatsächlich gleichzeitig der größte Kritikpunkt meinerseits an dem Match.
Meinerseits auch. Also, das muss keine 21 Minuten gehen. Das hat keine. Also, wenn wir ehrlich sind, hat das keine große Relevanz in dem Sinne, dass das Ding 21 Minuten geht. Vor allem jetzt nach Raw. Wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Also, wir haben Raw alle gesehen. Reigns ist eh wieder raus.
Stimmt, der hat auch die Schnauze gekriegt, ne?
Wieder. Und weißt du, welches Detail mir sehr gut gefällt?
Welches?
Bronson Reed mit den Schuhen von Reigns um den Hals.
Ja, das ist so gut.
Das ist so lustig. Ja, aber wie gesagt, sonst ging es halt gut nach vorne. Ich finde Breaker unfassbar gut.
Ja, Mann.
Ich hoffe, dass der sich aus dieser Gruppierung irgendwann lösen kann und einfach ein Star wird. Bronson Reed ist da perfekt aufgehoben.
Ja.
Aber Breaker ist wirklich das nächste heiße Eisen bei der WWE, wenn die es nicht verkacken. Und, nee. Also sonst kann ich zu dem Match nichts. Also wie gesagt, die Zeit war blöd. Das Problem ist so bei Reigns Bloodline-Matches, das ist jetzt nicht Bloodline, Reigns, Uso, so, es geht da quasi um nichts, außer dass sie sich in der Haare hatten, weil das die Lakaien von Seth Rollins sind. Aber trotzdem hattest du hier teilweise Momente, wo ich so war, warum trieft das schon kurz wieder mit Epicness?
So. Das ist das Einzige, was die WWE wirklich gut kann.
Ja, aber es ist ein normales Kack-Opener-Tag-Team-Match. Ja, ist Roman Reigns drin, aber der ist jetzt eh wieder raus. So.
Ja, das ist ganz ehrlich, Roman Reigns nervt mich auch nur noch.
Ja.
Ich meine, okay, ne, der ist halt auch nur noch da, weil die Fans ihn so lieben und so ausrasten, wenn seine Mucke angeht. Auch wenn ich es nie erkenne, aber hey. Wahrscheinlich gucken sie parallel auf den Titantron. So. Ansonsten kannst du den Vertrag auflösen.
Ja,
so,
nee,
es tut mir leid, aber das ist halt so, hey, ich bin mal zwei Wochen da. Ach, und jetzt bin ich übrigens wieder einen Monat weg. Digga, du bist ein Teilzeit-Catcher. So.
Ja, ist er auch, ganz klar. Ja, also dazu passend, Paul Heyman hat in letzter Zeit viel Quatsch geredet, aber jetzt hat er den nächsten krassen Bullshit erzählt. Die Emmy Awards, die sollen sich doch mal bitte schämen, dass die Roman Reigns Performance als Tribal Chief Heel nicht gewürdigt haben und ihn nicht mal nominiert haben für die Emmys, weil so einen Villain on Television hat man lange nicht mehr gesehen.
Er weiß aber schon, dass Wrestling und TV-Serien eine ganz unterschiedliche Nummer sind, ne?
Du, der weiß vieles nicht anscheinend.
Ich meine, du sagst, dass er eine ganze Menge Quatsch gelabert hat. Ich habe anscheinend die Hälfte schon wieder verdrängt. Weil mir kam da jetzt nichts direkt in Sinn. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Quatschaussage. Warum auch immer man die trifft. Aber ja, wie gesagt, also um noch wieder zum Match zurückzukommen, das muss halt kürzer sein. Wenn das Ding 15 Minuten geht, dann ist das nochmal deutlich besser. So war das, finde ich, ein solider Opener zum Start.
Auf jeden Fall.
Haben sich halt nichts geschenkt, direkt zu Beginn. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt zum nächsten Tag Team Match. Und zwar We're Not Friends, so habe ich das Tag Team Match einfach getauft, aus Alexa Bliss und Charlotte Flair. Ja, ich bleibe dabei, deren Dynamik zusammen ist unfassbar gut.
Das ist super, macht großen Spaß.
Sind angetreten gegen The Judgment Day, Raquel Rodriguez und Roxanne Perez. 13 Minuten 36 und der Titel hat gewechselt. We Are Not Friends sind jetzt die Champions.
Yes.
Mir gefiel das Match tatsächlich auch sehr, sehr gut.
Mir auch.
Das hatte von Anfang an eine hohe Geschwindigkeit, da wurde gar nicht lange rumgemacht, die sind direkt reingestartet und haben dann diese 13 Minuten, die sie hatten, haben sie genutzt. Tak, tak, tak. Okay, mal ganz kurz 3 Sekunden durchatmen und weiter tak, tak, tak. Das hat richtig Bock gemacht. Mir hat es tatsächlich besser gefallen als der Opener. Kann aber auch daran liegen, dass ich einfach so genervt von Roman Reigns bin. So, wo ich mir gesagt habe, du bist mittlerweile auf so einem Level, wo du sagen kannst, ey, du bist ein richtig guter Catcher, du hast Charisma, du bist eine Erscheinung. Ja, aber du bist halt leider nur alle 12 Jahre mal da. So. Und Charlotte, ja, wir hatten es auch schon mal hier in der Diskussion. Die ist bei weitem nicht mehr so gut, wie sie mal war, aber in diesem Tag Team funktioniert es einfach wunderbar.
Ja, komplett.
Und bin dann auch gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Was sagst du denn zum Match?
Ich hatte großen Spaß damit tatsächlich. Also, du hast alles gesagt, es hatte eine gute Dynamik. Also, die beiden haben eine gute Dynamik. Raquel Rodriguez und Roxanne Perez läuft auch gut. Was ich sehr gut fand, war dieses Bliss trifft Flair volle Pulle und dann hilft sie aber natürlich noch Flair und unterbricht dieses vermutlich entscheidende Cover und dann hat sie Perez war das im Sister Abigail Ansatz und dann guckt Flair ihr so richtig böse in die Augen, so nach Motto, naja, du kriegst jetzt was dafür. Und ich sitze hier und war so, ha, ha, und zack, verpasst die aber Rodriguez einfach ein Big Boot. Und so diese Dynamik, die du meinst, die finde ich so gut halt, was und ich mochte das halt auch bei diesem, in dieser Sequenz, dass man kurz damit gespielt hat, aber so, nee, passiert. Aber wir stehen füreinander ein und wie sie sich dann auch am Ende gefreut haben. So Bliss guckt sie so ein bisschen angewidert an und Flair ist so, ach, hab dich nicht so, nun ahnt sie. Und sie hat den Sister Abigail abgewandelt, Alexa Bliss.
Ja, also ich, aber ist mir tatsächlich so nicht aufgefallen.
Ja, es war ja sonst immer quasi dieses, dass sie die so nimmt und dann so quasi wie der Switchblade von Jay White. Und jetzt ist das mehr wie dieser DDT von Sanada. Und genau. Nee, aber ich fand's auch gut. Und auch die Zeit war okay.
Ja.
Da gibt's vor allem beim zweiten Tag Matches, wo ich sag, ach.
Da kommen wir gleich noch zu. Bevor wir aber an Tag 2 Tag 2 besprechen, darfst du anfangen mit Sami Zayn gegen Karrion Kross?
Ich muss dir sagen, da zitiere ich und grüße ich auch unseren guten Kollegen Morbo.
Ja, er sagte, Grüße.
Er sagte in der Preview beim Cagecast, Grüße, ja, viele shitten auf das Tag Team Match mit Jelly Roll und Drew McIntyre und Orton und Paul. Er sagte, was ich wirklich nicht ertragen kann, ist Sami Zayn gegen Karrion Kross, sagte er vor dem Pay-Per-View. Und ich war auch so, warum bringen sie das Ding? Das Ding hat eine 3,5.
Das ist ein Cardfiller.
Ist ein Cardfiller, es ging 8 Minuten. Ne, Sami Zayn hat von Scarlett die Dings in der Hand gedrückt bekommen. So ein Eisenrohr, genau. Und schlägt er zu, nee, tut er nicht. Die Verwirrung konnte Karrion Kross für einen Rollup ausnutzen. Er hat nichts gebracht und dann hat Sami Zayn wieder gewonnen. Und bei Raw ging der ganze Quatsch wieder weiter. Also, so, wann hört das endlich auf?
Ich habe keine Ahnung.
So, es bringt ja vor allem nichts. Und Cross ist ja angeblich, ist sein Vertrag ja ausgelaufen.
Oder läuft jetzt zumindest zeitnah aus.
Läuft jetzt aus.
Eins von beidem. Ich habe so, man merkt, hört mittlerweile immer mehr Aussagen von Karrion Kross, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit dem Booking. So, weil ich habe mir auch notiert, so wegen, was soll Karrion Kross eigentlich darstellen?
Ja, aber dann bin ich aber auch ehrlich, ja, er ist nicht ganz zufrieden mit dem Booking. Aber sind wir mal ehrlich. Was erwartest du? Du bist jetzt auch nicht der Knüller, wo man sagt, du wirst unter Wert verkauft.
Naja, bei ihm geht es nicht so darum, dass er jetzt sagt, oh, ich muss unbedingt morgen World Champion sein, sondern bei ihm ist es wohl vor allem das Creative. Dass er wohl ständig mit ganz viele Ideen hat und die ganz viele Ideen einreicht und sagt, hey, wir können doch das und das und das und jenes. Aber das einfach so links liegen gelassen wird, wo er sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe so viele Ideen für einen richtig dunklen Heel-Character. Ne, wie krass es dann am Ende wirklich ist, wo er meinte, ne, auf eine Art und Weise, wie es noch nie gewesen ist, hast nicht gesehen, auf einer richtig dunklen Art und Weise. Aber wird halt einfach nur ignoriert und stattdessen hast du halt so ein Ding, wo halt keiner ganz genau weiß, was er darstellen soll.
Ja.
So, die Fans wollen ihn ja anscheinend. Ne, das hast du immer wieder, dass es irgendwelche Chants gibt und dass er halt beliebt ist. Die Fans haben Bock auf ihn, nur das Creative hat halt keinen Bock auf seine Ideen und selber keine Ideen.
Wie so oft.
Ja. Ist leider Gottes wahr. Was ich tatsächlich aber gut fand, ist, dass man Sami die Wut und den Hass auf Karrion Kross irgendwie angesehen hat.
Das auf jeden Fall.
So, weil, ne, er sagt, oh, ich will World Champion werden und Karrion Kross geht ihm die ganze Zeit auf den Sack und versucht ihn da irgendwas einzutrichtern, was keine Sau so ganz genau versteht. Aber ja, diese Storyline muss einfach enden. So, die Schnauze voll davon. Ich würde mir wünschen, dass sie Karrion Kross behalten, ne? Weil der ist, glaube ich, bei SmackDown, ne?
Müsste, ja.
Weiß er nicht, soll zu Raw wechseln? Nee,
bei Raw.
Okay, dann passt es ja. Weil bei einem von beiden sind auch die Wild Six.
Nee, die sind bei SmackDown.
Genau, deswegen. Ich dachte, die wären im gleichen Brand. Aber ja, dann kannst du halt bei Raw auch einen krass dunklen Heel-Charakter einbauen. Das würde ja gehen. Aber ja, die Frage ist halt, ob sie da die nötigen Ideen für haben. Wir werden sehen. Wollen wir weitermachen?
Gerne, gerne.
Und zwar, wieder kein Leckerbissen, was allerdings auch nicht verwunderlich ist, wenn Jade Cargill im Match dabei ist. Die versucht, Tiffany Stratton ihren WWE Women's Title abzunehmen. 7:04, ja, länger sollte, ist doch gut, dass die Sache nicht länger gegangen ist. Ich fand es tatsächlich für das, was es war, überraschend gut.
Gehe ich mit?
Man darf halt bei Jade Cargill halt immer noch keine krassen Matches erwarten. Das hatte aber viele Highspots. Klar, das war immer noch ein bisschen wackelig, aber ich habe das Gefühl, okay, die haben gesagt, okay, wir haben hier 7 Minuten und wir packen einfach alles rein, was geht. Und dadurch hat das dann unterhalten. Auch war auch nicht uninnovativ, auch wenn ich mir jetzt nicht keine Spots explizit rausgeschrieben habe. Hat das dann doch durchaus Bock gemacht, tatsächlich. Und bei 7 Minuten machst du dann halt auch wenig falsch. Was sagst du denn?
Du hast alles gesagt, es war überraschend gut, 7 Minuten, super. Und es war so dieses, was ich auch gehört hatte und mir dachte, wenn die eigentlich nur auf Highspots gehen in 7 Minuten, dann rettest du eigentlich viel damit, wenn du da nicht anfängst, jetzt noch pseudomäßig ein Match zu worken. Das Ding ist, Tiffy ist nicht schlecht, Tiffy ist gut, aber Tiffy wrestelt ja auch immer nur erst 3 Jahre und eine Tiffy braucht immer noch einen sehr guten Gegenpart, um ein sehr gutes Match zu worken. Und sie gegen eine Kagel zu stellen, das war schon so, hui, könnte gefährlich werden. Aber die haben das Beste draus gemacht. Ich war überrascht und es tat auch keinem weh mit 7 Minuten. Es gab ein, zwei gute Kontersequenzen und dann hat Tiffy das Ding halt gewonnen mit ihrem Prettiest Moonsault, ne?
Ja. Da würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Du hast es gerade schon erwähnt, dass Leute auf die Beteiligung von Jerry Roll geschüttet haben. Man muss aber dazu sagen, er ist ein qualitativ hochwertiger Celebrity, der mitmacht. Weil, so wie heißt es im Vorfeld, oder hieß es im Vorfeld, der ist halt, in dem Moment, wo das dann klar war, das wird passieren, ist er nach fucking Florida gezogen, um halt möglichst jeden Tag im scheiß Performance Center zu trainieren. Und dann auch nicht so viel, so, ich mache halt hier mal so ein, zwei Sessions, damit ich halt 2 Bumps nehmen kann, sondern nein, so richtig, richtig reingehen. So. Und dann habe ich damit auch gar kein Problem, wenn du so ein Celebrity mit einbaust. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Nee, geht mir auch so. Also ich fand es Mühe vielleicht zu lang. Ich kann Logan Paul einfach nicht ertragen. Ich finde es schade, dass Drew McIntyre nicht so prominent eingesetzt wird, aber zurzeit auch einfach sehr voll. Und ja, Drew McIntyre kann froh sein, dass er es überhaupt zum SummerSlam geschafft hat.
Wieso, was war los?
Ja, Visa-Probleme, die wollten ihn wieder nicht nach Amerika lassen.
Hey.
Ja, genau, nee, und sonst zum Match. Ja, das war auch relativ. Sie sind halt relativ schnell. Also, ich fand McIntyre und Paul deutlich dominanter als erwartet. Dass sie isolieren, ist klar. Aber dass sie relativ schnell Jelly Roll durch einen Kommentatorentisch prügeln, Orten auch gut in der Mangel haben und so, hätte ich nicht erwartet. Und dass am Ende dann die Heels gewinnen, ja, okay. Mich stört ehrlich gesagt, dass Paul den Dings holt, den Pin. Gut, der eine Celebrity pinnt den anderen Celebrity. Ich wäre dafür, dass Logan Paul mal ein Match in Japan gebucht kriegt von der WWE. Und,
Glaube nicht, dass der da reingelassen wird.
Genau deswegen.
Und ganz ehrlich, ich würde es mir sogar erhoffen, dass er nicht reingelassen wird.
Und, das ist auch so lustig, wenn der jedes Mal drauf angesprochen wird. Flippt er aus und die Leute bepissen sich. Ja, aber sonst das Match, es war halt, wie gesagt, es war auch einfach spotslastig. McIntyre hat Paul Prime-Flaschen gegeben, der hat eine auf Tief Austin gemacht, hat die getrunken und ist dann runtergesprungen. Ja, okay, aber es hat mich auf jeden Fall, also das war okay, aber es hat mich nicht so krass abgeholt, ehrlich gesagt. Und ja, was sagst du denn?
Ich fand es eigentlich ganz gut. Es war gut gemacht, die haben es gut geschafft, Jerry Rhodes, ja, nicht vorhandene Erfahrung mit trotzdem das Beste draus zu machen.
Das auf jeden Fall.
Irgendwie hat sich der Satz gerade sehr, sehr falsch in meinem Kopf angefühlt, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, das haben sie halt gut kaschiert alles, lange Isolationsphase. Es war halt leider viel zu lang. Dieses Match darf keine 17 Minuten gehen. So, dieses Match darf maximal 10, 12 Minuten gehen, Punkt.
Und dann hätte ich auch nichts gegen, aber sowas halt viel zu lang.
Ja, gibt dann lieber den beiden Matches davor jeweils noch eine Minute länger, dann ist das deutlich, deutlich angenehmer. Aber naja. Ich bin gespannt, ob sie Jerry Roll jetzt noch ein bisschen weiter mit dabei haben werden oder nicht. Das werden wir aber sehen. Ich würde sagen, wir gehen zum Main Event, oder?
So ist es. Ab rein.
Rein in den Aal. Gunther versucht sein World Heavyweight Championship gegen CM Punk zu verteidigen. Das misslingt ihm nach 30 Minuten und 19 Sekunden. Ist CM Punk zum ersten Mal WWE World Heavyweight Champion. WWE Champion, so war er ja schon. Wenn auch nicht für lange, aber da reden wir dann danach drüber. Ich muss sagen, ich war leider gespoilert.
Ich nicht.
So, ich hatte so ein paar hier und da ein paar Posts von CM Punk mit dem Titel gesehen. Also ich habe schnell weitergescrollt, habe das versucht so ein bisschen zu verdrängen. Plus, wenn dann die Nachricht rumgeht, dass Walter wohl beziehungsweise Gunther, eine Auszeit beanspruchen muss, weil er wohl Probleme mit der Nase hatte.
Oder hat. Oh, der hat aber auch gesuppt.
Ja, aber ne, so halt die News kam ja schon im Vorfeld.
Ja, genau.
Ne, und dadurch ist dann so, ja, okay, dann wird halt CM Punk den Titel jetzt holen. Mit der Seth Rollins im Nachhinein habe ich nicht gerechnet. Aber das war so ein richtiges WWE Big Match. Auch wenn die Storyline das eigentlich gar nicht so krass hergegeben hat. Die haben sich halt irgendwie zweimal ein bisschen angefunkelt mit irgendwelchen dummen Sprüchen und Promos und das war es ja im Grunde genommen.
Passt da aber. Also es passt ja auch. Das Ding ist, ich will bei einem Gunther auch nichts, also nicht so krasse Sachen sehen. Also so dieses Basic, wir funkeln es ein bisschen an, sagen, ja, deine Zeit ist abgelaufen, meine Zeit ist jetzt, Kollege, so stell dich an, ich bin der Ringgeneral. So, das ist das, was ich sehen möchte an sich. Und deswegen, ich fand die Story relativ schnörkellos. Ich brauche da jetzt nicht irgendwelche von 0 auf 100 gedrehten Segmente, wo der blutet und sie sich gegenseitig beleidigen und so ohne Not. Was ja die WWE auch sehr gerne macht.
Ja, die WWE hat ja auch tendiert auch gerne mal dazu, Storylines einfach bis ins Unermessliche lang zu ziehen. Wo du denkst, Leute, die Story, ne, Karrion Kross gegen Sami Zayn zum Beispiel. Und sie dann einfach, ja, das wiederholt sich und 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 wiederholt sich. Hat einen Sprung in der Schüssel. So, und hier ist es einfach kurz und schmerzlos. Beide haben sich gesagt, was sie voneinander denken. Weiß nicht, wie viel, ne, also Storyline-mäßig. Und Ruhe. Sagen wir, wurde sich vielleicht ein bisschen gebrawlt, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, tatsächlich.
Ich glaube, es wurde gar nicht gebrawlt.
Ja, und dann geht rein und dann denkst du halt dieses WWE-Big-Man schon sehr langsam, schwermütig. Und halt darauf bedacht, dass möglichst jeder Punch und wirklich jeder einzelne Schritt so groß und mächtig aussieht, wie er nur kann. Und dadurch hat das dann halt am Ende gut funktioniert. Dann Walter suppt ohne Ende, weil er da irgendwo hinter dem Kommentatorenpult gejietet wird.
Ja, der hat ja auch richtig einen auf die Nase bekommen. Das war die Nase, die geplatzt ist.
Ja, wenn du eh schon Probleme mit der Nase hast und deswegen eine Auszeit beanspruchen musst und dann einen auf die Nase kriegst, das ist natürlich...
Also an der Stirn und an der Nase, sowohl als auch.
Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber was sagst du dann noch zum Match?
Ich fand's gut. Also 30 Minuten ist eine Zeit. Aber die haben's gut gebaut. Es war ein sehr gutes Punk-Match. Es war ein gutes, auch ganz gutes Gunther-Match. Die haben sich Zeit gelassen und vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, aber du als Main Event bei einer der wichtigsten Shows des Kalenderjahres bei der WWE, kann man das machen? Und nö, mir gefiel's echt gut. Die haben sich gut gegeben und was mir halt auch gefiel, ist so dieses wo er angefangen hat zu suppen, war ja auch einfach, dass Gunther sich auf den aufs Kommentatorenpult gestellt hat, posierte und war so, ich bin der Ringgeneral, was willst du eigentlich? Und dann hat Punk den genommen und hat ihm die Beine weggezogen. Und dann ist er vom Tisch gefallen und dann hat er angefangen zu suppen. Und nee, das fand ich echt gut. Auch diese Finisher-Phase mit dem Elbow-Drop und dem GTS. Und das war echt gut.
Definitiv. Und dann kommen wir zur größten Genugtuung, seit es Twitter gibt. Ah, CM Punk gewinnt den Titel. Auf einmal geht Seth Rollins Musik los. Und ich dachte jetzt, okay, jetzt macht er erstmal so eine leichte Andeutung oder sowas. Er droppt die Krücken, geht zum Ring, verprügelt CM Punk wie nichts Gutes mit diesem Koffer. Ihr verpasst ihm den Stomp, löst den Koffer ein. Auch keine 80 Mal Nachfragen vom Referee sein. Hier hast du den Koffer, ich löse den jetzt ein. Ein kurzes Sicher? Ja. Zack, los geht's. 12 Sekunden geht das Match. Match in Anführungsstrichen. Und Seth Rollins ist sein Titel wieder los. Und ich hab mich so gefreut. Diese Corporate Bitch, die er geworden ist. Ach,
ich hab mich kaputt gelacht. Nee, es war vor allem auch einfach schöner. Weißt du, da ging der Kreis auch wieder zu. Und Rollins ist den Titel losgeworden wegen Punk. Und jetzt wurde Punk den Titel wegen Rollins los, also letztes Jahr bei Mania. Und das war so schön. Und vor allem auch so dieses, was Rollins sagte, solange ich hier bin, wirst du nie Champion sein und nie lange Champion. Und finde ich halt gut. Was ich mich jetzt frage, wie lange wird dieser Reign von Rollins gehen und wer wird ihn ablösen? Wird es dann doch wieder CM Punk sein bei Mania nächstes Jahr? Weil ich glaube, der Run wird bis Mania gehen.
Kann ich mir vorstellen. Ja, klingt auf jeden Fall nicht dumm.
Weil ich weiß auch nicht, wer das, also sind wir ehrlich, zur Zeit hast du da jetzt keinen positioniert, der den Titel abnimmt. Auch so ein WWE-Thema.
Wahrscheinlich wird's
ja, oder sie ziehen halt Bron Breakker beim Rumble den Rucksack an.
Das kann ich mir sogar vorstellen. Also, das ist ich halt das Problem. Sinnig. Du hast halt.
Ich fänd's sinnig. Es wäre halt absolut sinnig, das ihm jetzt noch laufen zu lassen, so paar selber, dass er noch ein paar Big Singles-Matches gewinnt. Deswegen hätte ich es bei der Show auch gut gefunden, dass beispielsweise Breakker einfach Jey Uso pinnt. Oder meinetwegen auch sogar Reigns. Scheißegal. Und dass du den jetzt konstant aufbaust und nicht nur nebenher laufen lässt. Und dass der halt einfach wirklich einen Rumble gewinnt in einem halben Jahr, an 5 Monaten. Und dann bei Mania Rollins entthront. Das müsstest du eigentlich machen.
Ja. Kann man definitiv so sehen. Also. Die Frage ist halt, also gerade finde ich, ist Bron Breakker super aufgehoben in dieser Stable-Konstellation.
Ohne Frage.
Ne? Du darfst es aber halt nicht zu lange ziehen.
Das meine ich nämlich damit.
Ne, wenn du das Ding irgendwie über 30 Jahre ziehst, ne, dann wird's irgendwann. Dann ist halt dieser. Dann machen sie so ein bisschen den WXW-Moment und verpassen den Moment, wo du dann jemanden nochmal den Rucksack kippst, ne? Oder halt beziehungsweise dann halt den Titel umhängst und sagst, alles klar, wir gehen jetzt mit dir. Von daher. Aber ich bin tatsächlich gespannt, ne? Eigentlich ist es sogar gut. Im Nachhinein fällt mir gerade auf, dass Gunther so auch was auf die Nase gekriegt hat. Weil so kann er, wenn alles wieder verheilt ist, vernünftig und auch die tiefergehenden Probleme gelöst hat, das ist ja anscheinend mehr als so ein bisschen, ich hab ein kleines Ouchie, sondern, ne? Dann kann er auch direkt erstmal Punk attackieren und sagen, so, ey, wegen dir, Wichser, ich habe nicht nur gegen dich verloren, aber du Wichser hast mir auch dafür gesorgt, dass ich so und so lange jetzt raus war. Jetzt hau ich dir auf die Schnauze. Kein Bock mehr auf dich, Dummkopf. So. Ne? Von daher, das würde tatsächlich dann auch sogar Sinn ergeben. Vielleicht haben sie es sogar mit Absicht gemacht. Vielleicht hat er sich nicht nur an der Stirn, sondern auch an der Nase geblendet, um genau sowas umzusetzen.
Mhm.
Bei Gunther würde es mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn er an solche Sachen denkt.
Ja.
Gut. Eine Sache, die ich aber ganz zu Anfang vergessen habe, die mir an der Production immer wieder bei der WWE auffällt, die ich richtig krass gut finde, ist diese Tiefenunschärfe bei den Einzügen teilweise.
Yo.
Das sieht richtig, richtig gut aus. Also Production können die. Sofort die einfach mal nur so nebenbei erwähnt haben. Weil mir das immer wieder auffällt, gerade bei den Pay-Per-Views, bei den auch wenn ich halt viel Einzüge skippe, weil was soll ich mir zum 10. Mal angucken, oder zum 10. Mal 15 Minuten angucken, wie Jey Uso heatet oder wie Cody Rhodes irgendwie sich 12 Jahre Zeit lässt, um zum Ring zu stolzieren.
Ja, was ich noch sagen wollte, ist, du sagtest ja, keiner weiß, warum 2 Tage. Wird ja vermutlich nicht der letzte Pay-Per-View sein.
Stimmt.
Die gehen nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn, also laut Leaks, gehen sie nächstes Jahr 2 Tage mit der Series. Und 27 vielleicht dann 2 Tage mit Royal Rumble.
Beim Rumble kann ich sogar fast ein bisschen nachvollziehen. Also noch eher als die Series. Weil die Series-Matches, ja, die gehen halt auch 20 bis 30 Minuten. Davon kannst du aber 2 Probleme auf einer Card umbringen.
Ja, dann, ja, 2 auf einer. Vielleicht machen sie dann 4 in 2 Tagen.
Ja, das glaube ich wiederum nicht. Die werden halt ein Women's Series-Match und ein Male-Series-Survivor-Match.
Ja, es sind ja Wargames. Ist ja nicht mehr klassisch Survivor-Series.
Ist Wargames nicht NXT?
Nee, seit Jahren ist das mittlerweile Survivor-Series.
Ernsthaft?
Ja. Seit Jahren ist das jetzt WWE.
Das habe ich nicht mehr. Ist dann an mir vorbeigegangen, seitdem ich wieder WWE gucke. Oder ich habe es halt aktiv verdrängt, weil so ein Wargames-Match und WWE Main Roster passt halt einfach nicht.
Hier, WWE Survivor Series Wargames. Da haben wir auch damals drüber gesprochen. Das war letztes Jahr Bayley, Bianca Belair, Io Sky, Naomi und Rhea Ripley gegen Candice LeRae, Nia Jax und Judgment Day. Und bei den Männern war es der Punk, was CM Punk und die OG Bloodline und Sami Zayn gegen Bronson Reed und die andere Bloodline.
Das war diese, du schuldest mir noch einen Gefallen Nummer. Ich erinnere mich. Ich erinnere.
Bronson Reed doch sich noch das Bein gebrochen hat bei dem Splash.
Ich erinnere. Ja, aber dann werden sie halt das auf 2 Tage machen, ja.
Genau.
Das ergibt dann auch halbwegs Sinn, weil die Matches sind ja tatsächlich ein bisschen länger. Ich habe jetzt ein klassisches Soul Survivor Series Match gedacht.
Nee. Die gehen halt, warte, kann ich immer schnell sagen, das ging. Ich hatte es auch gerade gesehen. Egal, also, die gehen auf jeden Fall ein paar Minuten. Ach hier, die gingen jeweils, also, das mit der Bloodline ging 42 Minuten. Und das mit den Damen ging 38.
Ja. Da ergibt das dann wieder halbwegs Sinn, wenn du halt nicht eine 3-Match-Card machen willst.
Ja.
Ne? Also klar, du kannst auch um so eine Card auch 6 Matches bringen, dann hast du halt eine 3,5 bis 4 Stunden Card. Fände ich jetzt auch nicht schlimm. Also da kann ich es tatsächlich weniger nachvollziehen als beim Rumble, weil ein Rumble-Match geht halt auch gut und gerne mal eine Stunde plus.
Richtig. Ne?
Also da kann ich es dann wiederum nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir machen das auf 2 Tage, machen auch jeweils so eine normale Matchcard insgesamt mit insgesamt 6 bis 7 Matches vielleicht, dass du halt 3 oder 4 plus Rumble-Match halt an einem Abend hast.
Ja.
Ja, aber also gerade bei so SummerSlam, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Aber gut.
Nee.
Ich würde sagen, wir gehen dann mal zum 2. Tag. Nicht nur den besseren Tag, wie ich finde, sondern auch zum Tag der Stipulation-Matches.
Yes.
Wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, wer hat denn die Scheiße aufgeteilt? So.
Das Weiße Haus.
Ja, wahrscheinlich. Ein Tag voller Gewalt und der andere Tag ist ein bisschen rumpimmeln. Habe ich nicht so ganz verstanden, weil, ne, dann hast du halt dieses Six-Pack-TLC-Match und danach kommt dann Becky Lynch gegen Lyra Valkyria, wo du denkst, so, ja, das kann halt nur dann auch so ein bisschen von der Aufmerksamkeit her abflachen. So, das funktioniert nicht, wenn du eine Karte nur voller Stipulation-Matches hast. Aber gut, haben sie so entschieden. Wir steigen ein mit dem Triple Threat Match. Naomi, die Championess, die WWE Women's World Championess, verteidigt gegen Io Sky und Rhea Ripley. Ja, so, schönes Tour 1 zum Start. Und ich fand, das war tatsächlich ein schöner Mix aus Io gegen Rhea. Und Naomi darf auch ab und zu mal mitspielen.
Ja, Io und Rhea blocken Naomi ab, außer sie ist so schlitzohrig und findet mal zwei Momente mitzumachen.
Ja, und das hast du halt auch gemerkt. Wobei, diese Momente waren nicht negativ. Also Naomi hat es geschafft, obwohl sie in meinen Augen keine gute Wrestlerin ist,
nee,
in dem Match nicht negativ aufzufallen. So, und das ist dann schon, wo ich sage, ey, hervorragend, weil das war wieder Night 2, wieder ein Triple Threat Match, wieder mit Rhea und Io Sky und wieder war es eins der Matches des Wochenendes. Meiner Ansicht nach zumindest. Naomi rollt dann Rhea Ripley ein und verteidigt den Titel. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Wie fandst du denn das Match?
Ich fand's, du sagtest halt schon, es war echt gut gelöst. Man hat Naomi pointiert eingesetzt. Sie hat ein paar gute Sachen gezeigt, nicht zu viel. Und sie war natürlich auch der, auch tatsächlich so, zwar Champion, ist zwar Championess und alles, aber man hat sie nicht überpräsentiert in dem Match und sie so gesehen, ich sag's mal übertrieben, bloßgestellt. Man hat ihr bestimmte Punkte gegeben. Und das hätte ihr ganz leicht
passieren können.
Genau, das ist es. Klar, das ist nicht auf dem Niveau von Mania Triple Threat, aber gut, Naomi und Bianca Belair, da sind noch ein paar Welten dazwischen.
Ist nicht nur eine Kopfgröße, sondern auch 2-3 Zentimeter Haare mehr.
Und, aber ich mochte das Finish, das passt halt zu diesem Naomi-Charakter. Und der Mann, der sie mit der Gitarre zum Ring begleitet hat, das war ihr Vater.
Das ist natürlich also richtig cool. Also sowas. Bei solchen Momenten habe ich dann auch nichts dagegen, wenn du irgendwelche Performance-Acts auf der Bühne hast. Und so, weil ansonsten ist ja 90% der Fälle, ist das ja leider nicht gut.
Ja, genau. Ja, so, ich hatte echt Spaß mit dem Opener. War echt cool. Und wie gesagt, das Finish, das war halt super gemacht. Dieser Avalanche Riptide. Und auch wenn ich finde, dass dieser Riptide sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr ein bisschen gewandelt hat und immer schneller ausgeführt wird. Und meines Erachtens, manchmal sieht er auch ein bisschen unsauber aus, weil der halt so schnell ausgeführt wird. Wenn du weißt, was ich meine.
Nicht wirklich gerade. Also ist zumindest keine Sache, die mir jetzt großartig aufgefallen wäre.
Aber wie gesagt, das Ding vom Top Row war cool und dann kam natürlich Naomi und hat vor allem Rhea eingepinnt, was ich ganz gut fand.
Ja, aber Rhea war jetzt auch zu lange in dem Title Contender Picture.
Genau. Und ja. Genau.
Wunderbar. Du warst gerade schon bei einem Match, was Spaß gemacht hat. Was auch Spaß gemacht hat, das eben schon erwähnte Six-Pack-TLC-Match, die Wyatt Six, vertreten durch Dexter Lumis und Joe Gacy, gegen DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, Andrade und Rey Fénix und Fraxium und die Motor City Machine Guns. Fang gerne an.
Und die Street Profits.
Ach stimmt, die Street Profits waren auch dabei. Hallo, ich bin die Street Profits und wir sind auch dabei. Habe ich gerade eine Aufzählung übersehen. Es tut mir leid.
Nicht schlimm. Ich hatte Spaß mit dem Ding. Es war mir am Ende vielleicht ein bisschen zu viel gezogen und bisschen zu viel Wyatt Six Eingriffe, aber ja gut, sind die Heels. Sie sind ein Stable, Masse halt. Aber es muss es mir ja trotzdem nicht gefallen.
Doch, muss es!
Ich finde halt den Aufstieg von Joe Gacy fantastisch. WWE Tag Team Champion und wir haben ihn 2020 einfach noch bei der WXW gesehen in einem CCW Title Match gegen Anthony Green.
Aber er passt da wunderbar rein aktuell. Also.
Ja, und was ich sehr spannend fand, dass jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen, Mist, so.
Ich lasse dich jetzt auch einfach ganz doof hängen.
Ich habe Ich hab's.
Schade.
Dass sie gesagt haben, also sie haben ja sonst immer so NXT ein bisschen totgeschwiegen die letzten Jahre, wenn die Leute vorher schon was bei NXT gemacht haben, also oft. Und jetzt bei Joe Gacy haben sie gesagt, ja, der ist jetzt in der Sekte und damals bei NXT war der auch in der Sekte. Und genau, also das fand ich echt, hatte ich irgendwie nicht mehr im Schirm, dass sie das mal, dass sie das machen. Da war ich so, oh, cool, geht ja.
Also NXT wird zumindest erwähnt, aber so detailliert, dass er von wegen auch schon mal im anderen Stable war oder sowas, sowas selten.
Ja. Und,
also die Details sparen sie meistens aus.
Ja, aber oft hatten sie ja in der Vergangenheit nie erwähnt, wenn er mal bei NXT war, die Person. Er oder sie. Und
Doch.
Nein, eine Zeit lang war das ein eigener Kosmos.
Ja, sie haben es nie prominent erwähnt, aber sie haben schon das so nebenbei, ja, vielleicht ganz zu Anfang nicht, aber so in den letzten Jahren, wo ich auch wieder eingestiegen bin, eigentlich immer, wenn da jemand von NXT hochkam, jo, war jetzt lange Zeit, keine Ahnung, so und so lange NXT-Champion,
ja, das bei weiter, schon, und das ich meine, wenn der da mal Champion war oder so, oder sowas halt, ne?
Ja, aber also, sie sind jetzt in der Regel nicht detailliert, also schon auch früher genau, nicht detailliert darauf eingegangen. Shinsuke hatte eine 300 Jahre lange Fehde mit seinem Surfbrett. So, ne, das haben sie dann ignoriert, aber
nee,
beziehungsweise einfach nicht erwähnen, weil das dann auch zu viel wäre, glaube ich.
Ja, aber wie gesagt, egal. Nee, aber sonst hatte ich echt Spaß mit dem Match. Alle durften und genau, die Eingriffe, die passten. B-Fab für die Street Profits war da, Nikki Cross war mal ein bisschen da, dann Candice LeRae ist richtig böse geflogen durch die Leiter. Die hat einmal Ouchie gemacht, die Leiter. Und nicht Candice LeRae, sondern die Leiter hat Ouchie gemacht.
Arme Leiter.
Und dann hat Eric Rowan eingegriffen, dann die Street Profits den durch den Tisch geschmissen. Und richtig cool war auch, dass ich, und da muss ich sagen, Hut ab an Tommaso Ciampa für diese Körperspannung, wie er sich an den Titel festgehalten hat und sich einfach quasi hochgezogen hat und kopfüber an den Titel hing.
Ja, der hat sich da ja gut dran geklammert auf jeden Fall, also als er da an dieser Aufhängung gehangen hat.
Zu haben, ey. Und ja, dann am Ende hat Uncle Howdy geholfen und ja, dann wurden die Titel abgenommen von Joe Gacy.
Sir. Ich mochte das Match allerdings tatsächlich auch. Es war leicht chaotisch, es ging 16 Minuten und du hast halt von gefühlt keine Sekunde einen Plan gehabt, was hier gerade irgendwo passiert. Was bei allein 12 Teilnehmern im Match schon eine ganze Menge ist, plus halt 30 Leute, die noch außerhalb vom Ring irgendwie mit eingreifen. Das muss halt chaotisch sein. Und genau sowas wollte ich von so einem Match auch haben. So, ne, du hast schon.
So ein Match darf keine gehende Langeweile implizieren.
Nein, und das ging halt 16 Minuten, das hat auch genau die richtige Länge. So konnte jeder irgendwie mal irgendwo was zeigen. Ein Ciampa, der an der Aufhängung von den Titeln da irgendwie nach gefühlt eine halbe Stunde gehangen hat, wo ich mir dachte, Respekt, ich wäre wahrscheinlich nach 2 Sekunden schon abgerutscht. So, der Frog Splash vom Top Rope durch den Tisch neben dem Ring von Rey Fénix, kurz danach die Spanish Fly durch einen Tisch, auf dem Ciampa liegt, neben dem Ring. Also insgesamt wurde generell sehr, sehr viel mit Tischen und Stühlen gearbeitet, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, auch eins der Highlights des Wochenendes. Wenn ihr Bock auf ein bisschen Abfahrt habt, dann geht da rein. Ich würde sagen, das nächste Match, da kann man auch reingehen, würde ich behaupten.
Yo.
Notizen. Dieser Textinhalt ist versteckt, da er nur in englischer Sprache verfügbar ist. Wenn dir das egal ist... Ah, okay. Sag doch einfach, dass es ein Spoiler ist, ihr Nacken. Ja, bei Cage Match, wenn du bei Ergebnissen
und
bei
Notizen... Ja, ich hab's schon gesehen.
Ich war gerade so. Aber gut, über das, was sich hinter der Notiz versteckt hat, dafür müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Denn das lösen wir erst nach dem Main Event auf. Kommen wir erstmal zu einem weiteren Highlight, wo ich mir nicht sicher bin, ob es schlau war, dieses Match direkt hinter dem TLC-Match zu verpacken. Lyra Valkyria fordert Becky Lynch heraus. No DQ, no Countouts. Es geht um die WWE Women's Intercontinental Championship. Ich fand es tatsächlich auch wieder richtig, richtig gut. Wie gesagt, ne, wir hatten es schon. Es ist nicht smart, No DQ-Match direkt hinter einem TLC-Match dieser Art zu verpacken, zu positionieren. Überhaupt, dass alle Stipulation-Matches an Tag 2 waren. Keine Ahnung, was die da getrieben hat. Mir hat das Match allerdings richtig, richtig gut gefallen. Ein bisschen gezogen hat sich's. Waren jetzt auch nicht die großen Highlight-Spots dabei. Die haben beide aber gut mit der Stipulation gearbeitet. Immer mal wieder eine Waffe oder die Surroundings eingesetzt. Das mochte ich tatsächlich. Am Ende kommt Bailey noch zum Ring, verhindert den Mord von Lyra. Ich glaube, die hätte nämlich Becky Lynch einfach 1:1 getötet in dem Augenblick. Ja, und jetzt habe ich gerade einen Blackout. Oder, nee, Quatsch, sie hat verhindert, dass Becky Lyra Valkyria tötet, so rum war, ne?
Genau, so war es nämlich.
Ich war auch gerade so, ich hab meine Notiz hat mich gerade so rausgebracht, weil ich war so,
warum Becky sollte wollte Lyra töten, genau.
Genau, dann hätten wir nämlich keine Valkyrie mehr bei der WWE gehabt, dann hättest du noch eine bei AEW gegeben. Ja. So greift dann auch Becky an, so ein bisschen, ja, und später sorgt sie dafür, aus Versehen, dass Lyra das Match verliert. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Lyra hat ja eine ganz klare Ansage an Bailey gemacht, von wegen, ich habe dir das Title-Match aus Versehen gekostet, du jetzt mir, geh mir nicht auf die Nerven, wir sind keine Freunde mehr, ich will nichts damit jetzt tun haben, verpiss dich.
Und es war ja auch Lyras letzte Chance, also sie, solange Becky Championess genau. Darf sie kein Titelmatch mehr kriegen. Ich denke auch nicht, dass sie jetzt gegen Bailey noch, sollte Bailey eins kriegen, eingreift. Wird Becky Lynch mit dem Mic Drop des Jahres bei Raw?
Hast du sie noch angeguckt?
Ja.
Das war so Gold. Auch, aber ne, oftmals, das hat man auch, wurde auch, glaube ich, schon mehrfach besprochen, im Rahmen von dieses Match ist ein Freeway-Dance-Situation, dass dann auch die andere Partei musste halt auch mitspielen. So, ne, damals war es ein Bad Bones, der völlig durchdreht im Ring und nicht mehr auf sein Leben klarkommt. Und hier war es einfach eine Nikki Bella, die da im Ring steht und einfach so. Und das einfach perfekt schauspielert in dem Moment. Aber erzähl doch gerne, was da passiert ist. Ich glaube, jeder, der Raw nicht gesehen hat, der muss von diesem Moment erfahren.
Ja, Nikki Bella und Becky Lynch hatten ein Stell dich ein im Ring, also ein Promo-Duell. Und dann sagte Nikki, yo, du bist genauso verlogen und kacke wie dein Mann. Und darauf sagte Becky, ja, du, wir sind das heißeste Paar der WWE. Das warst du mal, aber kann man nicht mehr sehen, weil sie ja mal mit John Cena zusammen war.
You can't see him anymore.
Genau, you can't see him anymore.
Digga, ich hab das, ich saß im Büro und hab das geguckt. Also so parallel, ne? Funktioniert bei mir zum Glück manchmal. So ein bisschen. Und ich bin durchgedreht. Ich musste mich richtig zusammenreißen, nicht zu poppen, Alter. In dem Moment, das war so Gold. Also, Becky Lynch als Heel. Diesmal hat's funktioniert, der Heel-Turn. The man is the heel. Mir gefällt's richtig gut. Aber wie fandst du denn das Match?
Das ist das passiert, was du sagtest. Das Match davor hat mich ein bisschen rausgenommen. Ich kann verstehen, warum es so lang war, aber es war mir tatsächlich zu lang. Und was mir gefiel, also ich fand's gut, aber ich war irgendwie war ich ein bisschen ausgebrannt. Und was mir natürlich gefiel, war, dass Lyra irgendwie dass sie erstmal direkt volle Kanne los sind, sofort. Und dass Lyra das gefühlt halbe Match mit den Kabelbindern um Hände gewrestelt hat. Und dann.
Stimmt, alles das habe ich noch notiert, aber ich habe es vergessen zu erwähnen.
Und dann versucht hat, weißt du, sie hat die Turnbuckle-Pads abgemacht, nicht um Becky da reinzuwerfen, sondern um an den Eisen die Dinger aufzureiben. Und das fand ich halt echt smart.
Ja, normalerweise hast du bei solchen Momenten meistens, dass dann irgendeiner für dich eingreift und dich dann losschneidet.
Genau, oder genau.
Und der Ref hat selber dafür gesorgt, dass sie loskommt.
Richtig, und deswegen, ich fand's echt gut. Und
ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich, eigentlich haben wir schon alles zu dem Match gesagt, wir wollen nur nicht über das Match danach reden können.
Das ist richtig. Genau, ich fand's gut, aber es war mir halt tatsächlich ein Mühe zu lang. Ich war ein bisschen raus wegen dem Match davor. Ich bin aber auch froh, dass diese Fehde jetzt rum ist.
Ja, aber die ging halt tatsächlich auch nicht zu lang. Sie hatte das so ein bisschen, vielleicht ein, zwei hin und her ist zu viel. Aber eine kurze, stringente Fehde mit der richtigen Laufzeit.
Genau. Überleg mal, von Mania bis jetzt 4 Monate.
Ja. Und auch direkt die nächste Nummer eingeleitet. Bin gespannt, was die jetzt mit Bayley und Lyra machen. Für Becky ist die Zukunft ja klar. Nächste Herausforderin hat sich schon angekündigt. Ob sie den Titel sich umhängen kann oder genauso, oder ihre Titelträume genauso davon, werden wir sehen. Was wir leider sehen mussten, aber auch eigentlich gar nicht sehen wollten, war das Match danach. Jacob Fatu in seinem Rematch um die WWE Men's United States Championship gegen Solo Sikoa in einem Stahlkäfig. Boah, war das langweilig. Ach du Scheiße. Also ich meine grundsätzlich, diese Cage-Matches bei der WWE sind meistens schwach oder nicht gut, weil sie halt diese Drecks-Escape-Stipulation haben, die nochmal fragwürdiger wird, wenn der Ref die Tür öffnet. Und ich dann auch immer nicht raffe, wenn sie dann plötzlich nach oben klettern und solche Scherze. Keine Ahnung. Weiß ich, das sollte man einfach ganz dringend ändern. Ja, du hast dann so Momente, ne, dass Jimmy Uso unterstützt noch einen Jacob Fatu zwischendurch. Tala Tonga versucht, Jacob oben am Käfig anzuketten, was aber nicht funktioniert. Das Match ist dann irgendwann vorbei und JC wird vom Jimmy nochmal in den Käfig zurückgeschickt, wo er und Tangalore dann nochmal ordentlich von Fatu aus Maul bekommen. Also die Nummer ist leider auch immer noch nicht durch. Ja, willst du noch was dazu sagen?
Nee. Das war... Brauchen wir nicht, kann weg. Danke, tschüss.
Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Einem, wie ich sagen würde, einem Card-Filler. AJ Styles fordert Dominic Mysterio um seine WWE Men's Intercontinental Championship heraus. Mir hat AJ's Gear tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Mit dem quasi Shoutout an Eddie Guerrero. Jo. Vor allem halt auch im Match gegen Dominic Mysterio. Fand ich irgendwie passend. Ja, am Ende kann sich Dom durchsetzen, weil er seinen Schuh verliert und den Schuh dann halt einsetzt, um ihn einmal AJ über den Kopf zu ziehen. War keine lange Nummer. 10 Minuten 41. Ja, war halt ein Cardfiller. Damit du halt nach den ganzen Stipulation-Matches nochmal kurz runterkommst vor dem Main-Event.
Du, tut keinem weh. Die 6,08 bei Cage-Match sind spiegeln das auch wieder meines Erachtens. War voll in Ordnung. Ich mochte die Fehde, also die Hinführung dorthin. Dass Mysterio Angst hatte vor AJ Styles mit irgendwelchen gefälschten Attesten und so.
Ja, doch. AJ jede Woche mit einem neuen Job. Das war richtig gut.
Und dann ging's in den Main Event.
Yes, sir. Undisputed WWE Championship. Cody Rhodes besiegt John Cena nach 37 Minuten und 42 Sekunden. Dieter, the stage is yours.
In einem Streetfight wohl bemerkt.
Hab ich das vergessen? Aber ja, ein Straßenkampf.
Ja, wir müssen ja noch bei SmackDown anfangen.
Stimmt.
Da kam John Cena und erzählte ja, er wollte ja doch gar kein Dings sein und kein Heel und jetzt ist er wieder Face, alles toll. Und Cody, das kriegen wir alles hin, wird super. dann haben die sich zum Match umarmt und dann direkt raus, direkt relativ schnell raus, drauf aufeinander. Und dann gab es einen Piledriver von Cody Rhodes, also einen normalen, sie ist ja bei der WWE eigentlich nicht mehr. Und da, das mochte ich auch so, wie sie dann anfingen, ja, der Move ist eigentlich verboten, aber ne, passiert halt wieder und oh, Cena, nicht, dass der kaputt ist, und dann springt der auf und verpasst Cody einen AA und dann hat John Cena einen Code Red gezeigt, da habe ich sehr gelacht. Und ja, das spanische Kommentatorentisch musste dran denken. Und hier so ikonische Moment. Und da muss man mir jetzt erklären, was dieses Ding bei SmackDown sollte und in diesem Match dann wieder. Also Cena wirkte dann ein bisschen heelisch und so. Und dann gab es ja, sie ging dann zu den Zuschauern, war die Rampe, und dann hatte er Cody auf den Schultern zum Triple A, zum AA, und dann sind die quasi diesen Aufzug auf der Stage hochgefahren, wo Cody immer seine Entrance macht. Und als sie da hochgefahren sind, das war alles abgedunkelt, das war richtig geil. Nur Scheinwerfer auf diese Plattform. Und Cena hat quasi so geguckt wie bei seinem Heel-Turn. Und das fand ich ein gutes Detail.
Ja, die Plattform hat nur zu lange gebraucht.
Genau. Aber ja, du, dann ging's halt wieder in den Ring. Und ja, dann hat Dings auch drei Crossroads überlebt. Es wurden auch drei Attitude Adjustments überlebt. Und was mir aber gefiel war, es gab dann diesen Cody-Cutter durch den Tisch und dann gab es einen Salut von Rhodes und dann nochmal Crossroads und dann war halt rum. Dann haben sie sich noch umarmt, ja, und dann kam später noch was. Und genau, Cena hat hat den Titel noch an Rhodes gegeben und die haben sich umarmt. Genau. Marcel, was hast du denn?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war die Revanche für deren Mania-Match.
Das wollte ich gerade mit dran. Das war deutlich besser als das Mania-Ding.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die beiden gemerkt haben, okay, unser Mania-Match kam nicht gut an. Es war auch schlicht und ergreifend nicht gut. Sodass sie gesagt haben, okay, wir zeigen jetzt, dass wir es besser können. Und das haben sie definitiv geschafft. Das Match war auch nicht zu lang, obwohl es 37 Minuten geht. Ne? Das hast du ja auch nicht oft. Klar. Am Ende hat es sich gefühlt alles so ein bisschen wiederholt und wenn es dann am Ende nur 30 Minuten gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen. Aber ne, trotzdem war es halt nicht zu lang, obwohl es zu lang war. If you know what I mean. Ergibt das Sinn?
Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
So, ne, du hast den AAA durchs Kommentatorenpult. So, du hast die ganze Zeit die Frage, bleibt Cenas Face-Turn bestehen? Oder so war das nur so, ja, ich wieg dich damit in Sicherheit. Damit hast du die ganze Zeit auch ein bisschen gespielt. Cody baut den Ring ab. Du hast die Nummer mit, dass sie sich unter die Stage brawlen, was man auch nicht oft sieht. Ja, das war einfach, ich fand, das war einfach ein starkes Wrestling-Match. Aber garniert noch mit dem Einsatz von Waffen. So, das war ja quasi wie ein GCW-Match. So Relax-Rules-mäßig. So hat es sich angefühlt. Weil auch nicht gefühlt, also meines Erachtens nach nicht auf Krampf irgendwie alle 3 Sekunden eine neue Waffe rausgeholt wurde, sondern das halt pointiert eingesetzt war. Und das hat mir gefallen tatsächlich. Ich fand, das war ein hervorragender Main-Event. Und dann kam eine Sache, die ja nicht ganz so hervorragend ist aus meiner Sicht. Oder möchtest du noch was zum Match selber sagen?
Nee, zum Match selber nicht.
Denn, ja, Cody geht, Cena verabschiedet sich noch ein bisschen vom Publikum und auf einmal geht Brock Lesnars Mucke los. Ja, Weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber ja, attackiert Cena, verpasst ihm den F5. Und ja, damit haben wir jetzt wieder Brock Lesnar an der Backe. Weiß ich nicht, ob ich das in 2025 noch brauche, aber wir kriegen es jetzt. Vor allem mit dieser ganzen Geschichte, die dann noch im Hintergrund schwelt. Ja. Muss nicht sein in meinen Augen. Aber freust du dich denn über Brock Lesnar's Return?
Nein.
Gut, damit haben wir dann auch, glaube ich, die Meinungen vom gesamten Catch-Club gut abgebildet.
Das Beste war ja, dass Michael Cole bei Raw die noch geburnt hat.
Wen?
Nick Khan.
Wofür?
Ja, für die Geschichte mit Brock Lesnar. Der hat ja gesagt, ja, Nick Khan und der hat mit Nick Khan und Triple H gesprochen. Ja, ja, die haben das jetzt einfach gemacht mit Brock Lesnar und yo, ciao.
Aber so undercover-mäßig geburnt oder meinst du jetzt richtig geburnt? Also legit.
Also schon so ein bisschen, ja, so dazwischen. Also der hat gesagt, warte, ich such's gerade nochmal raus. Das war tatsächlich. Egal, ich such's nur. Hier. Genau. Also, es ging halt darum, dass Michael Cole sagte, der hat mit Triple H und Nick Khan gesprochen, wann es darum ging, Brock Lesnar rauszubringen. Und er hat dann on-air gesagt, ja, ja, das war schon seit paar Wochen klar, dass sie das machen wollen. Und die haben gesagt, der soll mal nach Hause kommen. Ich glaube nicht, dass das abgesprochen war.
Wie gesagt, ich finde es halt fragwürdig, gerade solange da halt noch diese ganze Sex-Trafficking-Nummer mitspielt.
Ja, dann kommt noch ein Paul Heyman um die Ecke und sagte in demselben Interview, ja, Brock Lesnar ist jetzt da, die Leute sollen bitte ihre Fresse halten, die kriegen den nicht gecancelt, der ist da und die sollen doch bitte froh sein, dass er da ist und haltet alle eure Klappen. Also, Paul Heyman verspielt auch gerade jede Menge Kredit.
Hast du leider oft bei Leuten, die halt ein gewisses Alter erreichen, da ist dann auch mit Vernunft oder Logik nicht mehr viel zu machen, wenn du halt sagst, ey Leute, das und das ist der Grund, warum wir das gerade fragwürdig finden. Ja, halt einfach das Maul. So, Digga, nee. es hat schon Grund, warum gewisse Kritik angesetzt wird. Und da sollte man dann auch eigentlich zuhören. Ne?
Definitiv.
Gut.
Super.
Ich würde sagen, it's in the books. Oder hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
Nee, ich habe nichts mehr.
Wunderbar.
Das war unsere Show.
Yes, sir. Wann hören uns die Leute denn wieder hier zu Sports Entertainment? Und mit welchem Pay-Per-View?
Zu Sports Entertainment hören uns die Leute wieder, also dann Anfang September, weil am 31.08., also in 4 Wochen, ist der Clash in Paris.
In diesem Sinne? Wir hören uns ja Anfang September wieder. Bis dahin gibt es allerdings noch jede Menge anderen Content. Wir reisen um die Welt. Deutschland, Europa
und
Australien.
Welt. Stimmt, und vorher wahrscheinlich gibt es bei uns ja noch WWE Heatwave, also NXT.
Stimmt, ja, da werden wir bestimmt auch drüber quatschen. In diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser, haut rein. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.